Distanz trifft Politik. Impulse für eine Gesellschaft in Bewegung. Ein Podcast von Büro Ritter. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Karin Heil. Sie ist Vorsitzende des Stiftungsrats der Crespo Foundation. Ich werde mit ihr über das Wirkungsfeld von privaten Stiftungen sprechen, was sie anders und vielleicht auch besser machen als die öffentliche Kulturförderung. Ich bin Madeline Ritter, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin von Büro Ritter. Seit 2005 fördern wir deutschlandweit vor allem den Tanz in seiner ganzen Vielfalt. Heute sind wir im Gespräch remote miteinander verbunden. Ich sitze in unserem Büro im Langenscheidhaus in Berlin. Frau Heil, wo sind Sie gerade?
Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich sitze in Frankfurt am Main in einem noch nicht offiziell eröffneten Gebäude, dem neuen Sitz der Stiftung.
Dem Crespo-Haus. Herzlich willkommen. Mit der Crespo Foundation fördern Sie in allen Kunstsparten. In welchem Genre wären Sie unterwegs, wenn Sie selber nicht Förderin, sondern Künstlerin geworden wären?
Mein ursprünglicher Berufswunsch war tatsächlich im darstellenden Bereich, aber im Theater. Da habe ich auch mal angefangen, aber bin dann abgeschwenkt.
Genau, Sie haben Romanistik und Germanistik studiert. Das befähigt, wie ich bin ja Juristin, für viele Berufsfelder. Wie kam denn da die private Kulturförderung ins Spiel? Sie sind ja lange schon in dem Feld unterwegs.
Ja, das ist tatsächlich ja fast eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe eben während des Studiums am Theater gearbeitet, als Dramaturgieassistentin, dann als Regieassistentin, um dann festzustellen, ich versuche das mal so pointiert wie möglich zu formulieren, dass ich vielleicht künstlerisch nicht ausreichend visionär bin, um diese Extremsituationen, die durchaus etwas Schizophrenes haben, am Theater auszuhalten. Das Theater als moralische Anstalt auf der Bühne und im realen Umgang miteinander doch sehr hierarchisch und durch Macht geprägt. Und dann habe ich gesagt, jetzt studiere ich doch zu Ende. Und dann wurde ich aber während des Studiums oder während des Examens schwanger. Und der Vater war Künstler und da musste einer Geld verdienen, sicherer Geld verdienen. Und das war dann in dem Fall ich. Und hatte dann die Chance einzusteigen bei einer neu gegründeten Stiftung, die eine Stelle eben ausgeschrieben hatte, einer Bank. Und das war 1990 und die Dresdner Bank hat eben nach dem Fall der Mauer gesagt, wir engagieren uns in Dresden und gründen dafür eine Stiftung. Und das war der Einstieg in die Kulturförderung.
Karin Heil ist die Vorsitzende des Stiftungsrates der Crespo Foundation. Sie wurde in Leverkusen geboren, hat in Köln und mit einer Station in Italien Romanistik und Germanistik studiert. Sie ist eine versierte Kulturförderin. Sie war Vorstandsmitglied der Jürgen-Ponto-Stiftung und der Kulturstiftung der Dresdner Bank. Von 2004 bis 2006 leitete sie den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im Bundesverband der deutschen Industrie. Von 2006 bis 2012 hat sie schon einmal für die Crespo Foundation gearbeitet. Gemeinsam mit Ulrike Crespo hat sie die Stiftung mit aufgebaut und war Geschäftsführerin. Zum Beispiel hat sie das Bildungsförderprojekt SABA für Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung aufgebaut und das Projekt Kinder tanzt. 2012 ging sie zu BASF, wo sie bis 2023 als Vice President das gesellschaftliche Engagement verantwortet. Seit 2022 ist sie im Stiftungsrat der Crespo Foundation. Seit 2024 ist sie die Vorsitzende.
Man könnte auch sagen, von der prekären Seite gewechselt auf die Seite da, wo das Geld ist, in dem Fall doppelt, das ist nicht nur eine Stiftung, sondern Stiftung einer Bank. Aber der Wechsel ist ja nicht einfach vom Prekären zum Geld, sondern auch weiterhin zum Gestalten.
Das Gestalten, das ist ja tatsächlich ein Thema, auch in der Kulturförderung oder in dem Augenblick, wenn eine Stiftung oder ein privater Förderer eben viele Mittel zur Verfügung stellt, ist er ja ein tatsächlich gestaltender Akteur. Und das wird und kann durchaus auch kritisch gesehen werden, weil man natürlich einen Einfluss nimmt, der, wenn man so will, erstmal demokratisch nicht irgendwie legitimiert ist. Und das ist eine spezifische Situation, in der man sich überlegen muss, wie agieren wir? Es gibt ja durchaus die Vorstellung, naja, also diejenigen, die Kunst und Kultur fördern, die sollen mal das Geld geben, weil am Ende wissen doch die Institutionen am besten, was sie machen und wie sie es machen sollen. Und das stimmt ja auch. Die Expertinnen, die Experten sind diejenigen, die es machen. Und in der Regel nicht die Förderer und die Fördererinnen. Und das heißt also, es ist in diesem ganzen Kulturförderbereich und in dieser Überlegung, wie viel gestalten wir selber, entscheiden wir selber und wo ist es sinnvoll, sehr genau zuzuhören und die Expertise der dort Aktiven einzuholen. Das ist eine Gemengelage, in der man, so ist meine Überzeugung, mit einer großen Verantwortung vorgehen muss.
Herr, Sie haben gerade, ich habe mich ja eingeladen, dazwischen zu grätschen, das tue ich hier, weil Sie einen ganz wesentlichen Aspekt gerade genannt haben, der Wunsch an gesellschaftlicher Veränderung als Stiftung mitzuwirken, also sehr genau zu schauen, wo macht es denn Sinn, dass wir uns engagieren? Wie sind Sie daran gegangen?
Also die Crespo Foundation, als wir begonnen haben, und damals war ich ja nicht Stiftungsratsvorsitzende, sondern da war ich Geschäftsführerin, und wenn man dann den Auftrag hat, so eine Stiftung zu entwickeln, dann überlegt man natürlich, und das ist eine private Stiftung, die also nicht mit einem Unternehmen verbunden ist, dann kann man da auch anders drüber nachdenken oder wird darüber anders nachdenken. Was ist eigentlich der Wille der Stifterin? Was sind ihre Vorstellungen? Was ist ihr wichtig? Und wie kann man das dann in einem guten Zusammenhang mit dem Umfeld, in dem man agiert, umsetzen?
Die Crespo Foundation ist eine gemeinnützige private Stiftung mit Sitz in Frankfurt am Main, dem Wohnort der Stifterin Ulrike Crespo. Ulrike Crespo war Psychologin und Fotografin. Als Erbin der Weller AG hat sie 2001 die Stiftung gegründet. Als sie 2019 starb, ging ihr gesamtes Vermögen an die Stiftung. Die Crespo Stiftung fördert KünstlerInnen und Projekte in den Bereichen Kultur, kulturelle Bildung und Soziales. Zum Beispiel vergibt die Crespo Stiftung einen Fotografiepreis, einen Förderpreis für kritische Kurztexte. Sie fördert Tanzprojekte in Schulen, ermöglicht KünstlerInnen Residenzen, unterstützt Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund mit Bildungsstipendien, um sie zu empowern, einen Bildungsabschluss zu machen, finanziert einen Verein, der sich für die mentale Gesundheit von Jugendlichen stark macht, oder eine App, die Menschen unterstützt, die Diskriminierungserfahrung gemacht haben. Das Stiftungsziel: allen Menschen zu ermöglichen, selbstbestimmt zu leben und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives Potenzial zu entfalten. Gerade hat die Stiftung das Crespo-Haus in Frankfurt am Main eröffnet. Der neue Sitz der Stiftung ist außerdem Ausstellungsort, Werkstatt, Open Space, ein Kultur- und vor allem ein Begegnungsort.
Für die Stifterin Ulrike Crespo es war besonders wichtig, die Potenziale von Menschen zu entwickeln, die, sagen wir mal, auch etwas wollen. Das können Menschen in sozial prekären Situationen sein, wie Migrantinnen, Schwerpunkt der Stiftungsarbeit, aber es sind eben auch Künstlerinnen und Künstler. Und es ging ja immer darum, Potenziale zu entwickeln. Und das hat sich dann niedergeschlagen in dem, sagen wir, Motto der Stiftung, Menschen stark machen. Und dann schaut man natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, eine Stiftung aufzubauen, zu gucken, ja, wo wird denn wenig gefördert? Damals, das ist ja jetzt schon noch einige Jahre her, lag dann es nahe zu gucken, im Tanzbereich gibt es eigentlich kaum Stiftungen, die sich engagieren, auch andere private Förderer kaum. Und auf der anderen Seite gab es schon auch sichtbar, dass der Tanz in seiner Bedeutung zunahm.
Also das heißt, im Guten, wenn Stiftungen wirklich mit einer guten Spürnase unterwegs sind, dann sind sie auch sowas wie Seismographen. Dieses einerseits zu sagen, wo macht es Sinn, dass wir uns engagieren? Und dann haben Sie gesagt, wir wollen Menschen stark machen. Woran misst man es, wenn ein Mensch hinterher am Ende vielleicht einer mehrjährigen Förderung stärker geworden ist? Wie geht man daran in so einem Kreativfeld wie der Kultur?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und ich nehme mal ein Beispiel, was jetzt nicht im Tanzbereich liegt, aber im Bereich Singen. Das war eines der ersten großen Projekte der Crespo Foundation hier in Frankfurt mit der Musikhochschule. Und Ziel war, dass alle Kinder die eine Grundschule hier in Frankfurt besuchen, verlassen, in die weiterführende Schule gehen, dass sie singen können. Das hieß, dass sie den Ton halten können und dass sie von sich selber sagen, ich kann singen.
Also eine Selbstermächtigung.
Auch, ja, ne? Genau. Natürlich lag da ein didaktisches Konzept, das grundsätzlich sagt, jeder kann singen und den Ton halten lernen. Und das andere ist dieser Aspekt, der viel interessanter ist natürlich eigentlich, dass das Kind von sich aus sagt, ich kann singen oder auch, was mindestens so wichtig ist oder vielleicht noch wichtiger, ich singe gern. So ist das jeweils für jedes Projekt oder jedes Programm, das man aufsetzt, neu zu definieren. Wir haben dieses Ziel, das wollen wir erreichen und woran machen wir fest, dass wir es erreichen oder dass wir auf einem guten Weg sind, es zu erreichen und woran stellen wir fest, nein, da müssen wir jetzt noch mal etwas modifizieren, anpassen, noch mal einen anderen Weg einschlagen.
Ja, weil Sie ja auch, und das ist auch eher üblich, zum Beispiel in der öffentlichen Kulturförderung, dass Künstler mit ihren Projekten, also dass sie eine Ausstellung oder eine Performance, eine Theateraufführung oder eben ein Tanzstück realisieren können. Das ist in der Regel zeitlich befristet und dann ist diese Förderung zu Ende. Die Stiftung guckt aber in all ihren Bereichen eigentlich auf einen Entwicklungsprozess. Wir haben das in unserem gemeinsamen Förderprogramm Next Steps. Das richtet sich an hessische Tanzschaffende und die sollen in allen Phasen ihrer künstlerischen Karriere gefördert werden.
Next Steps ist ein neues Programm von Büro Ritter zur Stärkung der Tanzschaffenden in Hessen. Es wird gefördert von der Crespo Foundation. Am 21. Oktober 2024 wird es vorgestellt. Next Steps richtet sich an Tanzschaffende in allen Phasen ihrer künstlerischen Karriere. Sowohl BerufseinsteigerInnen als auch erfahrene Tanzschaffende können sich bewerben. SolokünstlerInnen ebenso wie Kollektive oder Spielstätten. Wie und was genau gefördert wird, wird erst im Dialog entwickelt, um individuelle und passgenaue Konzepte zu entwickeln. Die Förderung von Next Steps braucht keine Co-Förderung und ist auf mehrere Jahre angelegt.
Das heißt, es findet tatsächlich ein Dialog statt von dem Förderer der Stiftung mit den Geförderten.
Ja, also tatsächlich die Bedarfe auch herauszufinden und dort anzusetzen, wo es sinnvoll ist. Und dabei wissen das in der Regel die Künstlerinnen, die Kulturschaffenden, die wissen das schon. Manchmal aber ist es hilfreich, wenn sie noch einmal, sagen wir, in der Definition, was würde mir denn jetzt wirklich konkret in dieser Situation am besten helfen, um mich als freischaffender Künstler, freischaffende Künstlerin zu etablieren, um meinen nächsten Schritt zu gehen. Was tatsächlich wäre jetzt der richtige Hebel? Und da ist es wichtig, dass man eben ins Gespräch kommt, vielleicht auch mit anderen, die eben mit einer anderen Perspektive darauf schauen. Das kann ein Förderer sein, wie eine Stiftung. Aber natürlich sind das jetzt auch Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen aus Ihrem Team, nämlich Büro Ritter mit einer spezifischen Expertise. Das ist natürlich eine wirklich sehr offene Herangehensweise zu unterstützen und zu fördern, die aber, glaube ich, in so einer komplexen Situation wie der freischaffenden Szene extrem hilfreich ist.
Sie haben es ja gerade gesagt, wir sind selber ja auch lange als Förderer unterwegs und fragen uns genau das immer, was passt wirklich, was braucht es? Also wir haben auch eben mehrjährige Förderprogramme, weil eine Kontinuität sehr schwierig ist und das Programm ermöglicht das auch schon mal über 2 Jahre. Das ist etwas, was sonst sehr schwierig ist. Und geprägt ist das insofern, ich habe ja auch auf einer anderen Seite angefangen, nicht nur als Juristin, sondern jahrelang als Antragstellerin. Und mein Wunsch war auch immer, von der Stadt oder vom Land, die ja auch fördern, die Kulturministerien, gesehen zu werden in meinem Potenzial, was ich kann. Und nicht einfach nur jemand, der jetzt vielleicht 5.000 Euro beantragt. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn ich die übliche Förderung anschaue, wo es am Ende immer nur darum geht, ach Gott, jetzt konnten wir nur 10% fördern, tut uns leid, ihr fallt raus. Und Sie haben etwas ermöglicht, und ich glaube, das ist auch in anderen Förderprogrammen, was ein großer Unterschied zur öffentlichen Kulturförderung ist. Da wird immer ein Teil gefördert. Und das ist ein großes Manko. Das heißt, ich kann einen Antrag stellen und muss aber nachweisen, dass ich mindestens von einem oder anderen noch 20, manchmal sogar 50% dazu bringen muss. Und jeder entscheidet anders. Also die Bundesdeadlines sind anders als in einem Land oder in einer Stadt. Das stellt die Künstler für große Herausforderungen. und sie ermöglichen. Wenn wir fördern, dann fördern wir. Das ist toll, wenn andere mitmachen, das wünschen wir uns auch, aber erstmal ist es nicht zulasten des Künstlers, der den Antrag stellt. Da wird das Projekt angeschaut und wenn möglich auch ohne den Nachweis, dass jetzt gewisser Prozentsatz. Das ist außergewöhnlich.
Sagen wir mal so, es gibt da unterschiedliche Einschätzungen dazu und wir machen das auch nicht in allen Bereichen und in jedem Fall, sondern das ist eben schon, wenn man selber ein Programm aufsetzt, so wie wir das jetzt gemeinsam mit Ihnen gemacht haben zu Next Step, ist das eine andere Situation, als wenn es einen Antrag gibt zur Förderung eines bestehenden Projektes. Und diese Beziehung zwischen dem Geldgeber und dem Geldnehmer, die muss wirklich reflektiert sein. Und eine zu große Abhängigkeit ist da auch nicht gut. Und zwar für beide Seiten nicht gut. Und es gab ja eine Zeit, da war das sehr en vogue, diese Matching Fund Idee. Also wir geben dir das Geld, wenn du uns nachweist, dass du von anderer Seite auch so viel Geld bekommst. Und das kann auch durchaus sinnvoll sein. Heute würden wir sagen, wir unterstützen dich dabei, dass du dahin kommst, auch diese andere Hälfte zu gewinnen. Das heißt, wir sind heute viel eher auch vor allem bei Stiftungsseite bereit, in Strukturen zu unterstützen, mal eine Stelle zu finanzieren. Und nicht nur zu sagen, wir machen das Projekt, sondern wir finanzieren die Stelle, damit du deine Organisation so aufstellen kannst, damit ihr ein gutes Fundraising habt, damit ihr wisst, wie man geschickt und möglichst effizient und schnell Anträge erstellt. Das ist ein total wichtiges Thema. Ja, genau.
Stichwort fit zu machen zum Antrag stellen. Also ich weiß, dass im Feld, in unserem Feld beim Tanz, viele sind sehr erprobt, wie man Anträge bei einem Kulturamt, also bei öffentlicher Förderung stellt. Welche Fehler werden am häufigsten gemacht, wenn man sich an, vielleicht auch aus der Erfahrung der anderen Stiftungen, wenn dann so ein Schreiben kommt, hallo, ich mache das, können Sie mich fördern? Also wenn es um Anträge außerhalb von jetzt regulären Antrags, wie sagt man das, Schienen, wie wir das bei Next Steps haben, da gibt es dann ein Antragsformular. Aber es gibt ja Bereiche, wo es kein Antragsformular gibt. Da kommt man einfach mal mit einer Idee an. Was sollte man da bedenken?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man genau weiß, an wen man sich wendet. Und jetzt gehe ich auch mal weiter als nur bei den Stiftungen, sondern auch bei Unternehmen oder anderen fördernden Institutionen. Man muss sich genau mit demjenigen beschäftigen, den man anspricht. Und man muss dessen Logik irgendwie versuchen zu verstehen. Warum hat er sich dafür entschieden, das zu fördern? Was man ja auf den Webseiten gut sich anschauen kann, was die jeweiligen unterstützen. Und man sollte auch verhindern, einfach so verzweifelt versuchen, irgendwie einen Link zu schaffen zu dem, was das eigene Projekt ist. In dem Augenblick, wo man sagt, boah, das finde ich, ist eine tolle Stiftung, aber ich sehe eigentlich keinen Ansatzpunkt jetzt unmittelbar bei dem, was da ist, aber ich glaube, eigentlich ist das doch ein tolles Projekt und das passt in die DNA oder in den Geist dieser Stiftung rein, auch wenn sie bisher keinen Tanz fördern. Aber eigentlich gibt es etwas und das nicht mühselig herstellen und dann sagen, dann mache ich noch ein bisschen Vermittlung oder dieses oder jenes, sondern ich glaube auch, dass man muss mit einem gewissen Selbstbewusstsein dorthin gehen zu den Antragstellern. Ich habe mal eine sehr bekannte Museumsdirektorin, die hat mir da mal gesagt, na also wenn ich zu einem Sponsor gehe, dann ziehe ich natürlich mein Chanel-Kostüm an und trage die Prada-Tasche, weil ich biete ja was, ich bin keine Bittstellerin, sondern ich habe etwas. So, also das ist so ein bisschen etwas von dieser Haltung, aber das muss fundiert sein. Also man muss verstehen und sich wirklich mit demjenigen beschäftigen, an den man sich wendet und dann vielleicht auch mal bei jemandem nachfragen, hast du schon mal, kennst du da jemanden, weißt du, wie die ticken oder so. Deswegen ist Netzwerkarbeit so wichtig, auch in diesem Kontext.
Also das waren jetzt aber schon, sind schon ein paar gute Tipps. Auch wenn es kein Manual ist, erfolgreich Anträge stellen und gewinnen im Stiftungsfeld. Ja. Aber diese, was ganz Wesentliches, was Sie gesagt haben, war ja mit auch wirklich mit dem Bewusstsein des eigenen Wertes.
Ich glaube, das andere, was ich wirklich empfehlen würde, auf keinen Fall diese Rundbriefe schreiben und dann noch mit Fehlern drin. Und auch nicht, also das, was ich oft erlebt habe in Gesprächen und wenn bei uns jemand Geld beantragt hat und wir gesagt haben, ja, das passt leider, es ist ein tolles Projekt, aber es passt, ich sehe nicht, wo der Ansatzpunkt ist, dann sagt er, doch, der ist aber da und da. Und dann kommt man, dann ist also das Gespräch schon auf einer falschen Ebene. Dann ist es vielleicht besser zu sagen, also jetzt es hängt natürlich auch von dem Gesprächspartner ab. Also man sollte immer, es ist gut, wenn man zuhört in einem Gespräch und auch so ein, sagen wir mal, so ein Gespräch mit mal versteht, nicht unbedingt, ich muss jetzt am Ende mit dem Geld rauskommen, sondern als Lernen. Die Situation ist mein Coach. Ich lerne, wie der andere tickt. Ich kann den auch mal was fragen. Und wenn ich ihn etwas frage, um genauer zu verstehen, warum das nicht passt und so weiter, dann habe ich vielleicht bei einem nächsten Gespräch oder bei einem nächsten Antragsteller mehr Erfolg. Und trotzdem sehe ich natürlich die ganze Komplexität, weil das ist so viel Energie und Zeit, die man da aufwenden muss, um dann am Ende vielleicht Erfolg zu haben.
Es ist ja auch eine große Chance, dass es das überhaupt gibt. Also wir haben viel mit unserem Europaprojekten, mit Ländern wie Slowenien, Kroatien, Bulgarien zu tun, wo es ganz anders, also gerade mit der öffentlichen Kulturförderung, aber auch im privaten Bereich und das noch für den zeitgenössischen, aktuellen Bereich wirklich schwierig aussieht. Und wir, insofern, wir haben ein wirkliches Übungsfeld hier in Deutschland. Und das hat mir sehr gut gefallen zu hören, dieses Übungsfeld zu nutzen und vor allen Dingen auch sich nicht zu verzagen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Das wird oft unterschätzt, dass es tatsächlich auch ein Dialogprozess ist und nicht einfach nur den Antrag einfach abschicken.
Genau, nicht einfach den Antrag abschicken, weil dann macht man sich auch unnötig Arbeit. Oft ist es so, dass es ein kurzer, wenn es die Gelegenheit gibt, aber wirklich zu fragen, und ich glaube, dass mehr und mehr Stiftungen so arbeiten, wir haben das auch in der BASF zunehmend so gemacht, dass wir gesagt haben, einmal kurz miteinander telefonieren, da weiß man schon, lohnt es sich überhaupt weiterzugehen mit dieser Idee oder eigentlich nicht. Und in dem Projekt Next Step ist das ja auch tatsächlich dann, sagen wir mal, Teil der Idee, dass es eben Beratungen gibt. Also, dass man sagt, okay, ihr habt irgendeine Idee, was ihr gerne machen wollt und dann eine Stiftung hat eine Vorstellung von Wirkung, die erzielt werden muss, von Formulierung von Zielgruppen und so weiter. Und wie kann man euch dann auch beraten auf dem Weg dahin? Und da gibt es auch in der Förderlandschaft inzwischen, also bei Stiftungen, aber auch bei Unternehmen, die das berücksichtigen, um also auch das zu verhindern, dass die Antragsteller über sie so viel Energie investieren in einen großen Antrag. Und dann am Ende kriegen sie einfach nur Nein. Und das kann man vielleicht geschickter machen.
Sie sind ja, apropos Dialog, einen Schritt gegangen mit der Crespo Foundation, mit dem Crespo Haus. Ich habe das diese Woche sehen können. Da gibt es ganz viele Räume, wo sich ganz viele begegnen können. Da gibt es Studios zum Arbeiten mit voller Küche eingerichtet. Was ist der Wunsch, was in diesem Haus in den nächsten Jahren passieren soll?
Menschen stark machen heißt natürlich auch immer, sie zusammenbringen. Ja, das ist nicht nur den Einzelnen in den Blick nehmen, sondern der Einzelne stärkt sich eben auch in der Gruppe und durch die Gruppe. Und wir haben in den Stiftungsaktivitäten mit den vielen Partnerinnen und Partnern natürlich ohnehin schon immer viele Veranstaltungen gehabt. Sei es ein Workshop für die Stipendiatinnen aus einem Programm, sei es, dass man in einem Themenfeld wie, sei es ja Tanz oder auch mentale Gesundheit, merkt, man muss Menschen zusammenbringen und schauen, wie können wir gemeinsam mit diesen Akteuren Dinge bewegen. Wir haben dann die geförderten Künstlerinnen oder Künstler, die wollen irgendwie etwas ausprobieren, brauchen dafür wieder Räume. Auch die in den Förderprogrammen für Menschen mit Migrationshintergrund, wie unsere Stipendiatinnen, Saba-Stipendiatin, die wir auch immer versuchen, über Projekte mit Künstlerinnen stark zu machen. Auch die brauchen Räume, um da irgendwie sich auszudrücken, zu entwickeln. Und das ist natürlich toll, weil wir wissen alle, Raum brauchen wir.
Das ist besonders
die Tänzerin. Genau. Und so einen Raum zu haben, um in den Themenfeldern der Stiftung solche Begegnungen zu ermöglichen, Partnerinnen, Partnern Räume zur Verfügung zu stellen, ist natürlich großartig.
Also mir ist tatsächlich jetzt keine Stiftung bekannt, die das in diesem offenen Konzept so hat. Diese Idee des offenen Hauses, es gibt einen Neubau in diesem, im Kernbau, ein denkmalgeschütztes Haus, ne, aus den 60er Jahren, das sich zur Stadt hin öffnet mit einem großen Fensterfront und dann mit Stufen, auf die jeder, der vorbeikommt, sich einfach hinsetzen kann, sein Mittagsbrot essen kann und so auch direkt in eine Verbindung treten kann für das eigene, aber vielleicht dann auch für Veranstaltungen. Und das ist schon besonders, diese Öffnung nach außen hin, was ja natürlich Stiftungsprogramm ist, aber das in so einem Haus zu realisieren.
Ja, Ja, nein, wir sind auch sehr gespannt. Also ich meine, das Haus ist schon geöffnet. Also die Kolleginnen und Kollegen sind hier eingezogen. Aber die offizielle Eröffnung findet jetzt eben erst am Wochenende vom 12. Oktober statt. Wir sind sehr gespannt, aber wir merken schon, dass schon vor der offiziellen Eröffnung wird es vielfältig genutzt.
Ganz herzlichen Dank, Karin Heil. In unserer nächsten Folge spreche ich mit der Kulturpolitikerin der FDP-Bundestagsfraktion Anniko Glukowski-Merten und der Choreografin Sophia Neises über die Frage, wie inklusiv sind der Tanz und die Kultur? Tanz trifft Politik. Impulse für eine Gesellschaft in Bewegung. Ein Podcast von Büro Ritter.